13 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest aus dem Roman »Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy« von Laurence Stern. Heute den 17. Abschnitt. Onkel Toby ist mittlerweile zur Hauptfigur des Buches geworden. Von seinen Feldzügen und Liebeszügen wurde in den letzten 4 Büchern überwiegend erzählt. Hören Sie wieder Werner Fink.
6. Buch, 29. Kapitel. In meinem Onkel Toby, Madame, war eine so edle Einfalt des Herzens, welche ihn so weit von den geschlängelten Wegen, auf welchen die Dinge gemeiniglich zu wandern pflegen, ableitete, dass Sie sich's nicht vorstellen können. In ihm war ferner eine solche arglose, treuherzige Art zu denken und eine solche von allem Misstrauen entfernte Unwissenheit in der Kenntnis des weiblichen Herzens. Und so nackend und wehrlos stand er da vor Ihnen, wenn er nicht eben mit einer Belagerung umging, dass sie hinter dem ersten Besten von ihren krummen Wegen hätten stehen und meinen Onkel Toby 10-mal an einem Tage hätten durchs Herz schießen können. Neben allem diesem, Madame, und was auf der anderen Seite wieder ebenso viel verdarb, hatte mein Onkel Toby diese unvergleichbare Züchtigkeit der Natur, wovon ich Ihnen schon erzählte und welche beiläufig gesagt beständig bei seinen Empfindungen schildwach stand, dass sie, Madame, es ebenso leicht hätten, Gott, wo gerate ich dahin? Gottes Willen, diese Betrachtung strömen mir wenigstens 10 Seiten zu früh zu und nehmen die Zeit weg, die ich auf Fakta verwenden sollte. 30. Kapitel. Unter den wenigen echten Söhnen Adams, deren Brust niemals den Pfeil der Liebe empfunden hat, haben die größten Helden der älteren und neueren Geschichte schon 9/10 von der Ehre dahin. Aus dem Kopfe weiß ich sie nicht alle, aber da waren zum Beispiel die großen Könige Aldrovandus und Dardanus und Bosporus, Kappadokius und Asius, nicht zu gedenken des Stahlherzchen Karls des XII., mit dem selbst die Gräfin K. nichts anfangen konnte. Denn die Wahrheit zu sagen, sie hatten sonst zu tun. Und genauso war es mit meinem Onkel Toby. Bis die Göttin des Schicksals, sag ich, hämischerweise den Utrechter Frieden ausheckte. Glauben Sie mir, mein Herr, das war in dem Jahre ihre allerheimtückischste Tat. 31. Kapitel. Unter den manchen üblen Folgen des Utrechter Traktats war auch diese, dass es nur so und so stand, und ob mein Onkel Toby gleich seine Belagerungslust nachher wieder bekam, so ließ doch selbst Calais keine tiefere Narbe in dem Herzen der Königin Marie als Utrecht in seinem. Bis an sein seliges Ende konnte er Utrecht niemals gelassen nennen, hören, nicht einmal einen Artikel lesen, der aus der Utrechter Zeitung genommen war, ohne einen solchen Seufzer heraufzuholen, als ob ihm das Herz zerspringen wollte. Mein Vater, der ein großer Ursachenkrämer war und folglich eine gefährliche Person für einen Mann, der in seiner Gegenwart seufzte, suchte meinen Onkel Toby bei solcher Gelegenheit zu trösten. Lass nur gut sein, Bruder Toby, pflegte er zu sagen. Wenn's Gottes Wille ist, dann werden wir bald wieder einen neuen Krieg haben. Nicht? Und wenn der losgeht, dann können Sie uns doch nicht aus dem Spiele lassen. Mein Onkel Toby konnte diesen Hieb nach seinem Steckenpferde niemals freundlich hinnehmen. Er hielt ihn für unedel, und zwar umso mehr, als er nicht aufs Pferd fallen konnte, ohne den Reiter mitzutreffen, und zwar auf den schimpflichsten Fleck an seinem Leibe, wohin ein Hieb fallen kann. Sonach legte er bei diesen Gelegenheiten allemal die Pfeife mit mehr Feuer als gewöhnlich auf den Tisch, um sich zu verteidigen. Neulich, sagte ich Ihnen, Madame, dass mein Onkel Tobi nicht beredt gewesen und gab auf derselben Seite ein Beispiel vom Gegenteil. Ich wiederhole die Bemerkung und bringe ein Faktum bei, welches ihr abermals widerspricht. Er war nicht beredt. Es fiel meinem Onkel Tobi schwer, lange Reden zu halten, und die Geblümelten hasste er. Es gab aber Gelegenheiten, wo bei der Strom den Mann mit fortriss und dergestalt gegen seinen gewöhnlichen Lauf anstürzte, dass mein Onkel Tobi auf eine Zeit lang in einigen Stücken dem Tertullus gleichkam, ihn in anderen aber nach meiner Meinung unendlich weit übertraf. Mein Vater fand an einer von diesen Schutzreden meines Onkels, die er eines Abends vor ihm und Jorik gehalten hatte, ein so außerordentliches Gefallen, dass er sie aufschrieb, ehe er zu Bette ging. Ich habe das Glück gehabt, sie unter meines Vaters Papieren zu finden. Hin und wieder hat er etwas von dem Seinigen zwischen zwei Klammern eingeschoben und so überschrieben. 32. Kapitel oder meines Bruders Rechtfertigung seiner Grundsätze und seines Verfahrens, wenn ihr die Fortsetzung des Krieges wünscht. Ich weiß wohl, Bruder Schendi, dass es der Welt verdächtig vorkommt, wenn ein Mann Krieg wünscht, wie ich es tue. Wenn daher ein Soldat ein vorsichtiger Mann ist, und das kann er sein, ohne dass dadurch seine Herzhaftigkeit ein Tüttel abgeht, so wird er sich hüten, seinen Wunsch zu sagen, wenn ihn ein Feind hören kann. Denn er mag sagen, was er will, ein Feind wird es ihm nicht glauben. Er wird sogar seine Hochachtung verlieren. Ich weiß, ich bin schlechter gewesen, als ich sollte, und noch etwas schlechter vielleicht, als ich denke. Aber so wie ich bin, mein lieber Bruder Schendi, und mit dir bin ich von meiner Wiege an auferzogen, und vor dir habe ich von der ersten Stunde unserer kindischen Spiele bis auf diesen Augenblick keine Handlung meines Lebens und kaum einen Gedanken verhehlt. So wie ich bin, Bruder, musst du mich wohl kennen mit allen meinen Fehlern und meinen Schwachheiten dazu. Die kommen nun von meinem Alter oder von meiner Gemütsart oder von meinen Leidenschaften oder von meinem Verstande. Aber sag mir also, liebster Bruder Schendi, woran liegt es denn, dass du denken kannst, wenn ich den Utrechter Frieden tadle und es bedauere, dass der Krieg nicht noch ein wenig länger fortgesetzt worden, dass ich, dein Bruder, solches aus unedlen Absichten tue, wenn ich noch als Schulknabe schon keine Trommel schlagen hören konnte, ohne dass mir das Herz im Leibe schlug? War das meine Schuld? Pflanzte ich mir diese Neigung ein? War ich's, der Lärm in mir schlug? Oder die Natur? War es eigennützig, Bruder Schendi, wenn wir von der Belagerung von Troja lasen, welche 10 Jahre und 8 Monate dauerte, obgleich gegen eine solche Artillerie, als wir sie von Namur hatten, die Stadt sich keine Woche hätte halten können? Ging mir da die Verheerung der Griechen und Trojaner nicht ebenso nahe als nur irgendeinem anderen Knaben in der ganzen Schule? Kriegte ich nicht 3 Ohrfeigen, weil ich die Helena eine Petze geheißen hatte? Hat wohl einer von euch allen mehr Tränen um Hektor vergossen? Und als König Priamus ins Lager kam, um Hektors Leichnam bat und ihn dann nicht bekam und weinend wieder nach Troja kehrte, du weißt es, Bruder, dass ich dann des Mittags nichts essen konnte. War das ein Zeichen von Grausamkeit? Oder, lieber Bruder Schendi, es ist ein Unterschied, ob ein Soldat sein eigenes Leben wagt, ob er aus Liebe zum Vaterlande oder aus Durst nach Ehre im ersten Gliede steht und mit Trommel und Spiel und fliegenden Fahnen um die Ohren tapfer auf den Feind marschiert. Es Es ist ein Unterschied, sag ich, Bruder Walter, das zu tun oder über das Elend des Krieges nachzudenken, die Verwüstung ganzer Länder anzusehen und die unerträglichen Beschwerden und Lasten zu erwägen, welche der gemeine Soldat, das Werkzeug dieser Verwüstung, für ein paar Groschen des Tages gezwungen ist, auszustehen. Brauchte man es mir zu sagen, dass ein so mildes und sanftes Geschöpf wie der Mensch geboren zur Liebe, zum Mitleiden und zum Erbarmen dazu nicht gemacht sei? Denn was ist denn der Krieg? Was ist er denn anders als die Zusammenrottung eines ruhigen, friedsamen Volkes, das seine Waffen ergreift, den Ehrgeizigen und Friedensstörer in Schranken zu halten? Und der Himmel ist mein Zeuge, Bruder Schindy, dass die Lust, welche ihr an diesen Dingen gefunden und das unendliche Vergnügen, besonders wegen meiner Belagerung auf meinem Bosselplatz begleitet, bei mir und ich hoffe auch bei dem Korporal aus der gemeinsamen Überzeugung entstanden ist, dass wir bei ihrer Ausführung den großen Zweck erfüllten, zu dem wir erschaffen wurden. 33. Kapitel. Ich erzählte dem christlichen Leser, ich sage christlichen, weil ich hoffe, dass er das ist, und wenn es nicht ist, dann tut es mir seinetwegen leid. Ich erzählte ihm das, mein Herr, weil ich weiß, dass sich die Welt bei allem Lichte, das ihr die Sonne selbst am hellsten Mittage gibt, so leicht verirren kann, dass jetzt habe ich mich selbst verirrt. Aber es ist meines Vaters Schuld. Und wenn einst mein Gehirn anatomiert wird, so werden Sie ohne Brille sehen können, dass er einen groben, unebenen Faden hat mit mir durchschleichen lassen, wie man zuweilen in einem ausgeschossenen Stück Leinwand die ganze Webe hindurchlaufen sieht, der es so unansehnlich macht, dass man es sieht und fühlt, wenn man auch nur einen, da hängen schon wieder ein paar Lichtlein, oder eine Aderlassbinde oder ein Däumling daraus schneiden will. Quanto it diligentius in liberis procreandis cavendum sac cardan. Das nun alles wohl überlegt, und da Sie sehen, dass es mir moralischerweise unmöglich ist, dieses wieder herum und dahin zu finden, wo ich anfing, es ich will das Kapitel lieber nochmal anfangen. 34. und 35. Kapitel. Ich erzählte dem christlichen Leser im Anfang des Kapitels, welches der Rede meines Onkels Tobi vorherging, dass der Utrechter Frieden auf ein Haarbreit eine ebenso große Entfremdung zwischen meinem Onkel Tobi und seinem Steckenpferde hervorgebracht hätte, als er unter der Königin und den übrigen verbundenen Mächten veranlasste, vom Monat März bis November, den Sommer, nachdem der Frieden geschlossen worden, brauchte er sein Steckenpferd fast gar nicht, höchstens zu einem ganz kurzen Ritt. Ein paar Kriegsräte gepflogen zwischen meinem Onkel Tobi und Trim über die Schleifung von Dünkirchen brachten auf einen Augenblick die Vorstellung von den Vergnügungen wieder in Reih und Glied, welche ihm unter der Hand entwischen wollten. Aber es ging damit nur schläfrig her. Der Zauber schwächte das Gemüt nur noch mehr. Die Göttin des Schlafs kam mit ihrem stummen Gefolge ins einsame Wohnzimmer geschlichen und hüllte meines Onkels Kopf in ihren flornen Mantel, und die Drommette des Krieges fiel ihm aus der Hand. Er ergriff dafür die Laute, das liebliche Instrument, unter allen das Delikateste, das Schwierigste. Wie wirst du sie spielen, liebster Onkel Tobi? 36. Kapitel. Nun, freilich habe ich ein oder ein paar Mal nach meiner unbedachtsamen Weise herausgesagt, ich verließe mich darauf, dass die folgenden Nachrichten von den Liebesbegebenheiten meines Onkels Toby und der Witwe Whatman, sobald ich nur Zeit gewinne, sie zu schreiben, eines der vollständigsten Systeme, sowohl nach den elementarischen als praktischen Teilen der Liebe selbst und des Buhlwesens enthalten würden, die nur jemals der Welt vorgelegt worden. Aber müssen Sie sich deswegen nun gleich einbilden, ich werde mit einer Beschreibung Amors anfangen, ob er halb Gott ist und halb Teufel, wie Plotinus behauptet, oder nach einer kritischen Gleichung vom Kopfe bis zum Schwanz ein großer Teufel, wie Plato sich unterstanden hat, zu entscheiden, über welchen platonischen Einfall ich meine Meinung nicht sagen mag. Aber meine Meinung von Plato ist diese, dass er in diesem Beispiel sich als ein Mann zeigt, der sehr viel Ähnliches in seiner Gemütsart und Philosophie mit dem Dr. Benyar hatte, welcher ein großer Feind von spanischen Fliegen war und sich einbildete, ein halbes Dutzend auf einmal gelegt, würden einen Menschen ebenso sicher dem Grabe zuführen, als ein mit Sechsen bespannter Leichenwagen. Und daher den übereilten Schluss machte, der Teufel selbst sei in der Welt nichts anderes als eine große spanische Brummfliege. Ich habe Leuten, die sich eine so ungeheure Freiheit im Schließen erlauben, nichts anderes zu sagen, als was Nazianzen dem Philagrius zurief, nämlich, das nenne ich Philosophieren. Aus dieser Ursache werde ich nicht bei der Untersuchung verweilen, ob die Liebe eine Krankheit sei oder nicht. Das sind Untersuchungen, mit denen mein Vater, der sich seinen großen Vorrat von der gleichen Wissenschaft aufgetan hatte, in dem Fortgange von meines Onkels Liebeshandel sehr geschäftig sein wird. So viel muss ich voraussagen, dass er von seiner eigenen Theorie der Liebe, womit er beiläufig gesagt meines Onkels Gemüt ebenso sehr marterte als seine Amour selbst, nur einen einzigen Ausfall in die Praxis machte. Was dies für Veränderungen hervorbrachte, wird man gehörigenorts erfahren. 37. Kapitel. Alles, was ich hier verfechte, ist, dass ich nicht notwendig mit einer Definition der Liebe anfangen muss und solange ich meine Historie wegerzählen und ständlich machen kann. Kann ich aber nicht weiterkommen und sehe ich mich erst von allen Seiten in diesem mystischen Labyrinth verwickelt, dann wird meine Meinung von selbst dazu kommen und mich herausführen. Vor jetzt, hoffe ich, wird man mich hinlänglich verstehen, wenn ich dem Leser sage, mein Onkel Toby war verliebt. Ich kann nicht sagen, dass mir diese Redensart gefiele, gar nicht, denn wenn man sagt, ein Mann ist verliebt oder er ist heftig verliebt oder gar erst rasend verliebt oder noch ärger, er ist mit Haut und Haaren verliebt, so wollen diese unter den Leuten gang und gäbenen Redensarten allemal so viel mit andeuten, dass der Zustand eines Menschen, welcher liebt, unnatürlich und gefährlich sei. Das heißt, der Meinung des Plato, Anhänger machen, welche ich bei aller seiner Göttlichkeit für verdammlich und ketzerisch halte. Lieben und verliebt sein, mag sein, was es will. Mein Onkel Toby war verliebt. Und vermutlich, guter Leser, bei einer solchen Versuchung wirst du es selbst gewesen sein, denn nie sahen deine Augen oder begehrten deine Begierden auf dieser weiten Welt ein Ding, das begehungswürdiger gewesen wäre als die Witwe Whatman. 38. Kapitel. Um's recht zu fassen, fordern Sie Tinte und Feder. Setzen Sie sich her, malen Sie sich, wie es Ihnen gelüstet, Ihre Geliebte so ähnlich, wie Sie es nur können, Ihrer Frau so unähnlich, als Ihnen Ihr Gewissen erlauben will. Also mir ist es ganz gleich. Machen Sie es nur. So, danke. So, haben Sie es? Na, lassen Sie mal sehen. Ah, nicht schlecht, ja. Sagen Sie, ist in der ganzen Schöpfung schon so was Liebreizendes, so etwas Vollkommenes anzutreffen gewesen? Ach, lieber Herr, war es wohl Wunder, dass mein Onkel Tobi nicht widerstehen konnte? 39. Kapitel. Da unsere Susanna durch einen Expressen von Jungfer Brigitte Nachricht erhielt, dass mein Onkel Tobi in ihre Herrschaft verliebt worden sei, schon 15 Tage bevor sich zutrug, und Susanne das Wesentliche dieser Expressen-Nachricht den folgenden Tag gleich meiner Mutter mitteilte, so hat mir das Gelegenheit gegeben, gerade 14 Tage früher von meines Onkels Liebesangelegenheiten zu schreiben, als er wirklich welche hatte. »Ich habe dir was Neues zu sagen, lieber Walter«, sagte meine Mutter, »worüber du sehr erstaunen wirst.« Bitte zu bemerken, dass mein Vater eben eins von seinen zweiten Gerichtsbetten hielt und eben die Beschwerlichkeiten des Ehestandes überdachte, als meine Mutter das Stillschweigen brach. »Bruder Tobi«, sagte sie, »ist mit Frau Wartmann versprochen.« »Na, also dann kann er in seinem Leben nicht wieder diagonal im Bette liegen. Dafür stehe ich ihm«, sagte mein Vater. Mein Vater war es ein herzzernagender Verdruss, dass meine Mutter ihn niemals fragte, wenn er etwas sagte, das sie nicht verstand. Dass sie kein gelehrtes Frauenzimmer ist, pflegte mein Vater zu sagen, das ist ihr Unglück und nicht ihre Schuld. Aber fragen könnte sie doch, fragen könnte sie doch. Meine Mutter tat das niemals. Sie ging am Ende aus der Welt, ohne zu wissen, ob die Welt sich rundherum drehte oder ob sie stillstünde. Mein Vater hat es ihr ganz dienstfertigerweise wohl 1000-mal gesagt, wie es damit wäre. Aber sie konnte es gar nicht behalten. Aus diesen Gründen ging ein Gespräch unter ihnen selten weiter als Proposition, Replik und Duplik. Wenn die vorbei, holte er gemeiniglich auf ein paar Minuten Atem, wie zum Beispiel bei der Hosengeschichte, und schlenderte dann weiter. Wenn er sich verheiratet, sagte meine Mutter, so verlieren wir doch dabei. Och, nicht einen Kirschkern, sagte mein Vater, er mag das sein, die ebenso lieb auf diese Art als auf eine andere verschießen. Das ist wohl wahr, sagte meine Mutter. Und hiermit endigten sich Proposition, Replik und Duplik, wovon ich ihn sagte. Na, dann hat er doch wohl wenigstens einigen Zeitvertreib, sagte mein Vater. Sehr angenehm, antwortete meine Mutter, wenn er Kinder zeugen sollte. Gott verzeih mir meine Sünden, sagte mein Vater bei sich selbst. 40. Kapitel. Ich fange nunmehr an, so richtig in mein Werk hineinzukommen. Und wenn ich mich fein daran halte, dann werde ich gewiss dahin gelangen, dass ich Onkel Tobis Historie und meine eigene in einer erträglich geraden Linie fortschreiben kann. Das zum Beispiel, Sie müssen sich das mal so vorstellen. Sehen Sie es auch? Das hier ist eine gerade Linie, nicht wahr? Eine so gerade Linie ist das Sinnbild moralischer Rechtschaffenheit, sagt Cicero. Die beste Linie, sagen die Kohl- und Salatpflanzer, ist die kürzeste Linie, sagt Archimedes, die man von einem gegebenen Punkte zum anderen ziehen kann. Ich wünschte, meine Hochwohlgeborenen, gnädige Damen, Sie wollten diese Sachen wenig bei Ihren nächsten Galaroben beherzigen. Was für Kurven muss die arme Linie da manchmal machen. Apropos, können Sie mir nicht sagen, aber ohne Ärger, bitte ich, ehe ich mein Kapitel von geraden Linien schreibe, durch was für ein Missverständnis, wer sagt es denn, oder wie ging es zu, dass Leute von Witz und Genie beständig diese Linie mit der schwerfälligen Gravitationslinie verwechselt haben. 8. Buch. 1. Kapitel. Aber Gemach, In diesen lustigen Ebenen und unter dieser heiteren Sonne, wo zu dieser Zeit alles Fleisch durch die Einbildung überrascht wird, fordere ich, ungeachtet alles dessen, was auf manchen Seiten dieses Buches von geraden Linien gesagt worden, fordere ich den besten Kohlpflanzer auf, der jemals gelebt hat, dass er kritisch und kanonisch fortfahre und meines Onkels Tobbys Liebesgeschichte selber schreibe. Was für ein Werk wird dann daraus werden? Na, also, wir wollen es lieber selber versuchen. Zweites Kapitel. Mit der Liebe geht's wie mit der Hörnerträgerei. Drittes Kapitel. Mit der Liebe geht's wie mit der Hörnerträgerei. Viertes Kapitel. Mit der Liebe geht's wie mit der Hörnerträgerei. Der leidende Teil ist wenigstens der dritte, gewöhnlich aber der letzte im Hause, der das geringste von der Sache mutmaßt. Das kommt, wie die ganze Welt weiß, daher, dass wir ein halb Dutzend Wörter für einerlei Sache haben. Und solange das, was in diesem Gefäß des menschlichen Körpers Liebe ist, in jenem Hass sein kann, Empfindsamkeit, eine Elle höher und Kinderpossen. Nein, Madame, nicht da. Nein, nein, ich meine da, wo ich jetzt mit dem Zeigefinger hintupfe. Wie sollen wir uns da helfen? Unter allen sterblichen und unsterblichen Menschen, wenn Sie es nicht übel nehmen wollen, obendrein, welche jemals über diesen mystischen Punkt ein Selbstgespräch hielten, war mein Onkel Tobby am wenigsten geschickt, seine Untersuchungen durch ein falsches Gewirre von Gefühlen hindurchzuführen. Und er hätte sie ganz gewiss alle ihren Gang gehen lassen, wie wir es wohl mit schlimmeren Dingen machen, um zu sehen, wo sie endlich hinaus wollten, hätten Susannes wiederholte Nachrichten es meinem Onkel Tobby zur Notwendigkeit gemacht, sich um die Sache näher zu bekümmern. Achtes Kapitel. Mein Onkel Tobby und der Korporal waren über Land gefahren und von dem Stücke Acker Besitz, um von dem Stücke Acker Besitz zu nehmen, wovon wir so oft gesprochen haben, damit sie ihren Feldzug ebenso früh eröffnen könnten als die übrigen Alliierten. Da Schendihell bewohnt und bewirtschaftet war und das kleine Wirtshaus, in welchem der arme Le Fevet starb, noch nicht gebaut war, ward mein Onkel Tobby genötigt, in Madame Wattmans Hause auf ein paar Nächte mit einem Bett vorlieb zu nehmen, solange bis Korporal Trim, der zu den Eigenschaften eines vortrefflichen Bedienten, Stallknechts, Kochs, Schneiders, Baders und Ingenieurs auch noch die Eigenschaften eines vortrefflichen Tapezierers hinzufügte, mit der Hilfe eines Zimmermanns und zweier Schneider in meines Onkels Hause selbst eines zustande brachte. Eine Tochter Evas, denn das war unsere Witwe Wattman, und der ganze Charakter, den ich von ihr zu geben willens bin, ist, sie war ein vollkommenes Frauenzimmer. Wäre besser 10 Meilen weit entfernt gewesen oder auch in ihrem warmen Bette als einen Mann zum Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit machen, wenn das Haus mit allem Gerät ihr eigen ist, wenn ein Frauenzimmer außer dem Hause und bei hellem Tageslichte es in ihrer Gewalt hat, jetzt physikalisch gesprochen, einen Mann in mancherlei Licht zu betrachten, dann hat das nichts zu bedeuten. Aber hier, fange sie es an, wie sie will, kann sie ihn in keinerlei Licht sehen oder es klebt ihm beständig etwas an, das zu ihrer eigenen Fahr und Habe gehört, bis sie ihn endlich so lang und oft in dieser Verbindung erblickt, dass er selbst ein Artikel in ihrem Inventario wird. Na und dann, gute Nacht.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 17. von 23 Folgen aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern. Es las Werner Fink in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Play Jazz Konzert heute führt uns und Sie und euch zurück zur Eröffnung des Elb Jazz Festivals am 9. Juni des vergangenen Jahres. Auf der Werftbühne von Blum und Voss stellte sich das Horst-Hansen-Trio vor, ein Ensemble fröhlich-frecher Lügenbolde mit großer Lust an Fake und Verwirrung. Guten Abend und herzlich willkommen, ich bin Michael Lages. Das Horst-Hansen-Trio, und damit sind wir ja schon mittendrin in der Galerie der freien Erfindungen. Denn natürlich spielt hier, das merkt jeder und jede schon beim ersten Ton, kein Trio, sondern ein ziemlich kerniges, klug und knallhart arrangiertes Quintett. Und in Krefeld am Niederrhein, wo der musikalische Weg der Band begonnen hat, gab es zwar mehrere Menschen, die Horst-Hansen hießen,